meiner Predigt heute. Um das ihr Thema geht es um die größere Zufriedenheit. Ich habe als Text Johannes 4 und lese den mal vom 4. Vers an. Jesus war unterwegs von Judäa nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinen Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Bitte gib mir zu trinken. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nicht wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh und rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte: Das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten, wie Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte ihr: Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Und deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte: Ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen ist wahrscheinlich die bekannteste und vielleicht auch die beliebteste der gesamten Bibel. Und es ist eine Geschichte, die sehr tief geht und auch sehr tief gehen muss. Der tiefste Punkt, den ich in meinem Leben erreicht habe, war im Bergwerkmuseum in Bochum. Mehrere hundert Meter runter mit dem Fahrstuhl. Auch Gespräche können tief gehen. Und die Gespräche, durch die Gott uns auf sich hinweist, die müssen immer tief gehen. Weit runter bis zum Stollen, den Paulus den inneren Menschen genannt hat, der Erneuerung braucht. Dort scheint es ein tiefsitzendes Problem zu geben, zu dem vielleicht nur Jesus uns hinführen kann. So wie bei der Frau am Jakobsbrunnen. Und vielleicht ist das Einzigartige an der Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen, dass Jesus sie heute noch dazu gebrauchen kann, dass Menschen mit ihm den Weg dorthin gehen, wo dieses Problem sitzt, das in der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen thematisiert wird. Und die Frage ist, ob wir Routiniers, Predigthör-Routiniers, die sind, mit denen Jesus das heute Morgen tun kann. Vielleicht, wenn wir mit ihm gehen wollen, Wichtig wäre das schon, denn es geht um viel, wenn nicht sogar um alles. Es geht um eine tiefreichende Zufriedenheit, eine neuartige, durchtragende Zufriedenheit. Es geht um eine Sättigung, die tief runterreicht bis an die Wurzelenden unseres inneren Menschen. Eine Umfrage über Zufriedenheit der Deutschen hat Folgendes ergeben. Der Deutsche ist im Großen und Ganzen zufrieden. Aber dass die Schere zwischen Reich und Arm immer größer wird, dass viele Fußballer Millionäre sind und Manager so viel Geld verdienen, das verdirbt die Stimmung im Land. Das heißt, Zufriedenheit ist immer relativ. Im Vergleich zu wem sind wir zufrieden? Vor allem dann relativ, wenn das, worin wir Zufriedenheit suchen, ins Verhältnis zu dem gesetzt wird, was Gott zu bieten hat. Und genau das geschieht hier in dieser Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen. Und hoffentlich auch mit mir und dir. So hat es die Frau im Jakobsbrunnen erlebt. Ihre Begegnung mit Jesus ließ eine gewaltige Sehnsucht aus der Tiefe ihrer Seele aufbrechen. Vielleicht hat sie die vorher noch gar nicht gekannt. Ein Lied von Peter Maffay heißt Josie. Wenn andere froh sind, ist sie traurig und ihre Freundin ist die Nacht. Sie träumt oft tagelang mit dem Wind, wenn er vom Süden kommt. Sehnsucht klingt in der Stimme, wenn sie lacht. Vielleicht kennen wir auch eine Sehnsucht dieser Art. Wenn es auf irgendeine Art zu einer Begegnung mit Jesus kommt, dann ist das keine unbestimmte Sehnsucht mehr. Da merken wir, es ist eigentlich Sehnsucht nach ihm. Durst nach ihm, der Himmel und Erde und jeden von uns gemacht hat und in seinen Händen hält. Und daraus soll dann eine konkrete Bitte an Gott werden. Und da möchte ich jetzt mal ansetzen. Eine wichtige Bitte. Ich gehe davon aus, dass wir in der letzten Woche unsere Bitten an Gott hatten. Die Royal Rangers, die haben wahrscheinlich dafür gebetet, dass Gott die Veranstaltung segnet, die gestern gewesen ist. Ich habe dafür gebetet, dass Gott diesen Gottesdienst segnet. Ihr habt für eure Kinder gebetet, für gewisse Dinge vielleicht, die mit eurer Arbeit zu tun haben und so weiter. Bibel haben dann einen ganz besonders hohen Stellenwert. Gebete haben dann einen ganz besonders hohen Stellenwert, wenn sie ein direkt von Gott in den Mund gelegt werden. Wie ein Kind, das vor einem neuen Fahrradgeschäft stehend große Augen macht und von Vater gefragt wird, möchtest du das haben? Und das geschieht in dem Satz, wenn du wüsstest, welche Gabe Gottes für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und kaum, dass er das gesagt hat, dass er das auf ihr Herz gelegt hat, bricht der Wunsch aus ihr heraus, gib mir dieses Wasser. Diese Bitte war nicht selbstverständlich. Jesus hatte sie der Frau ans Herz gelegt. Und wenn Johannes schreibt, Jesus musste seinen Weg nach Galiläa durch Samarien nehmen, da ist dahinter ein Zwang. Dann geht es darum, dass es zu dieser Begegnung gekommen ist, von Gott geführt, weil Gott wollte, dass Jesus der Frau diese Bitte nach dem lebendigen Wasser in den Mund legt. Es war Jesu Wunsch, dass sie das tut. Jesus wünscht sich auch von uns Gebete, die wir sprechen. Über viele Gebete hinaus, die wir vielleicht oft sagen. Gerade dann, wenn wir spüren, ich bin nicht würdig, nicht in der Position, diese Bitte zu stellen. Und es gibt Großes in der Bibel, wo man denkt, wer bin ich, dass ich darum beten soll oder dürfte. Und die Frau fühlte sich nicht in einer Position, Jesus genau darum zu bitten, um dieses lebendige Wasser. Der Text bringt zum Ausdruck, sie war eine Samariterin, sie war eine Rechtlose vor Gott, ein blinder Passagier auf dem Schifflein des Volkes Gottes. Und in ihrem Leben war vieles nicht rund. Und dazu noch ein zweites, ein klärendes Gespräch. gib mir dieses Wasser, bat die Frau, und Jesus antwortete, hole deinen Mann. Ich habe keinen, antwortete die Frau, und Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Jesus wird hier persönlich. Er stellt ihr Leben in Frage. Man kann dazu sagen, wow. Aber was wäre gewesen, wenn Jesus nicht so geantwortet hätte? Wenn er gesagt hätte, du hast richtig geantwortet, und nachdem das jetzt klar ist, wie du lebst, stell deine Frage noch einmal und mal sehen, ob du dann noch Mut dazu hast. Ich denke, der Frau wäre aller Mut dazu entschwunden. Das Angebot des lebendigen Wassers impliziert einen Klärungsbedarf Jesu über das, was diese Gabe Gottes in Frage stellen könnte. Aber was klärt das Gespräch Jesu mit der Frau wirklich auf? Eigentlich vor allem, dass er sie kennt, dass er sie kannte, bevor sie ihm eingestand, ich habe keinen Mann. Es gibt Dinge im Leben, mit denen wir denken, dass wir uns aus der Anwartschaft solcher Dinge, um die es hier geht, einfach selber rauskegeln. In dem Moment, wo sie uns bewusst werden und wo sie uns passieren. Aber diese Geschichte bedeutet, dass Jesus uns schon vorher kannte. Paulus geht so weit zurück, dass er sagt, schon vor Grundlegung der Welt. Und das ist das Bemerkenswerte, dass er uns anspricht und das thematisiert, so eine Bitte uns in den Mund legen will. Es hat ihn nicht davon abgehalten, der Frau Geschmack auf das lebendige Wasser zu machen, was er von ihr wusste. Dass man also Jesus nichts vormachen kann oder soll und nichts vorzumachen braucht, um von ihm beschenkt zu werden. So, und das ist das, was der Frau am Ende an Jesus wichtig ist. So wichtig, dass sie das hinausposaunt in ihrem Dorf Sychar. Das bedeutet, dass Gott möglicherweise viele Dinge honoriert, die wir für ihn tun. Aber was er honoriert, ist vor allem Ehrlichkeit. Die Frau hat das, was Jesus über ihre Männerbekanntschaften sagte, nicht abgestritten. Sie war ehrlich. Im Sommer letzten Jahres ist die Boxlegende Muhammad Ali gestorben. Und er wurde in einer seiner letzten Interviews, die er vor seinem Tod geführt hat, gefragt, warum viele Menschen in der Welt ihn so lieben. Und er sagte, er glaubt, dass Menschen dann geliebt werden, wenn sie aufrichtig sind zu den anderen. Er sei immer ehrlich zu den Menschen gewesen. Ob das in seinem Fall wirklich so war, mag dahingestellt sein. Sicher ist, dass Jesus Christus Ehrlichkeit schätzt. Und im Grunde genommen ist das, was wir entgegenbringen, das Einzige, was wir sagen können. Wir können nur ehrlich sein. So oder so. Das ist die Wertschätzung, die wir Gott entgegenbringen dürfen und sollen. Ehrlichkeit. Jesus bringt die Ehrlichen weiter. Dem Aufrichtigen lässt Gottes gelingen, steht in der Bibel. Dafür starb er am Kreuz, dass er uns nicht mit Wasserentzug bestraft, wenn wir ehrlich sind. Er gibt den Ehrlichen Vergebung der Sünden und mit ihr die Gabe des lebendigen Wassers. Und das bleibt auch so. Deshalb, wenn du dich vor Gott schützen willst, vor Scham, tu es nicht, sei ehrlich. Und das bringt dich weiter. Weiter als du denkst, weiter als ich denke. Und dann ein letztes, das neue Leben, das lebendige Wasser. Ich unterhalte mich oft mit Christen, die in sehr großen Schwierigkeiten stecken. Ich kann mich noch daran erinnern, von einer Frau angesprochen worden zu sein, nach einer, das war eine charismatische Lobpreisveranstaltung. Und sie sagte mir, sie würde so gerne vor Freude im Geist überschäumen, sich gerne zufriedener fühlen. Und das wäre doch eigentlich, einem Christen gemäß. Und diese Frau meinte, vom lebendigen Wasser ausgeschlossen zu sein. Ich möchte uns hier, die wir vielleicht manchmal auch so denken, Folgendes sagen. Normalerweise gibt es kein neues Leben in dem Sinne, dass man aus dem, wer man ist, aussteigen könnte. Das neue Leben bedeutet nicht, dass wir aus unserer Haut heraus können. Und das lebendige Wasser ist kein Betäubungsmittel. Das lebendige Wasser ist kein psychedelisches Erlebnis unbedingt. Das lebendige Wasser ist kein Crackersatz, sondern es bedeutet, dass sich in unserem Inneren die Einstellung verändert. Die Einstellung zu uns, unseren Problemen und zu anderen Menschen und deren Problemen. Die Wurzeln unserer Seele und damit unseres Denkens bekommt neues Wasser. Und das ist das Neue am Leben. Nicht unbedingt dein Nervenkostüm ändert sich, nicht unbedingt deine Prägung, auch nicht immer deine Gewohnheiten, nicht dein Alltagskram, aber wie du damit umgehst, ob es dich bezwingt, ob es dich unfrei macht. Lebenserfüllung ist nach der Bibel wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, nicht zu einem Trip auf Wolke 7. Zu einer lebendigen Hoffnung ist der entscheidende Punkt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Lebendig heißt aus einer erlebten, wahrgenommenen Liebe Gottes heraus. Und das ist die Wahrheit, von der Jesus hier spricht, die Gott anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hoffnung beschreibt das Kerngeschäft des lebendigen Wassers. Dass man den Mut nicht sinken lassen muss. Wie wir es im Kinderlied gesungen haben vorhin. Ich finde das prima, dass Gott das so geführt hat, dass das Lied gesungen wurde. Jesus nannte den Heiligen Geist nach dem Johannesevangelium Paraklet, Trost. Beistand, Fürsprecher, Gottes Gewissheit in einer zerbrochenen Welt, zerbrochener Herzen. Trost braucht man nicht auf den Sonnenseiten des Lebens. Jemanden, der für einen spricht, braucht man, wenn vieles gegen einen spricht und bei Menschen und Gott anschwärzen könnte. Trost und Hoffnung braucht man im Dunkeln als Licht am Ende des Tunnels, bei Schwächen, wenn es anderen viel besser zu gehen scheint mit dem Herrn als am selbst. Und so wurde dieses lebendige Wasser auch in einem anderen Bild beschrieben als Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Das lebendige Wasser nährt die Gewissheit, in keiner Not von Gott verlassen zu sein. Lebenserfüllung ist Trosterfüllung. Der Heilige Geist führt unsere Gedanken auf das, was für uns spricht. Dass Gott und die Welt tatsächlich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht vor die Hunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir finden in der Bibel eine ganze Palette von Erlebnisweisen des Heiligen Geistes. Da kann man mal Galater 5 sich vornehmen und von den Früchten des Heiligen Geistes danach lesen. Es gibt Gaben des Heiligen Geistes. Wir werden am kommenden Sonntag darüber sprechen, wenn es um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten geht. Aber das Kerngeschäft des Geistes Gottes ist Trost und deswegen nennt Jesus ihn Paraklet. Gott-Vater-Erkenntnis, Gott taucht auf, mischt mit, gehört zu unserem Lebenshorizont dazu. Das ist das lebendige Wasser. Darüber kann und soll man sich freuen, wie ein Kind, das von seiner Mutter abgeholt wird. Die Mutter taucht in der Kita auf und das löst etwas bei dem Kind aus. Etwas, was nur die Mutter auslösen kann, niemand sonst. Und so wirkt das lebendige Wasser. Gott, der Vater, tritt hinzu, zu dem, was uns Probleme macht, wo wir keine Antworten haben, und löst etwas in uns aus, was nur mit ihm und durch ihn möglich ist. Hoffnung gerade dort, wo uns der Mut zum Leben verlassen will. Das ist das Kerngeschäft des lebendigen Wassers. Mut zum Leben, weil Gott gut zu uns ist. Hoffnung auf ihn, weil er hinzutritt hinein in das, worüber wir uns Gedanken machen. Es gibt ein sehr schönes Bild vom Heiligen Geist im Propheten Jesaja, Hesekiel. In diesem Bild von dem Wasser, von dem Strom, das vom Tempel ausgeht und das ganze Land durchflutet. Und der Prophet geht da rein, immer tiefer und zum Schluss wird er getragen. Und dieses Tragen ist genau das, was man erlebt mit Gott. Oder dieser Aufwind, von dem Jesaja spricht, die auf Gott vertrauen, werden wieder neu, dass sie aufsteigen wie Adler, die ihre Flügel in den Aufwind hineinhalten. Das ist Lebenserfüllung. Und diese Lebenserfüllung finden wir bei Jesus. Und in diese Aufwinde kommen wir hinein, wenn wir uns durch sein Wort, durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft immer wieder neu da reinführen lassen. In ihm, steht im Kolosserbrief, ist die Fülle Gottes zu finden. Ganz real, in dem, der am Kreuz starb, um unseren Schuldschein, wie es im Kolosserbrief heißt, zu zerreißen. Die Frau am Jakobsbrunnen sagte: Herr, gib mir dieses lebendige Wasser. Es gab im Blick auf die Situation, im Blick auf ihr Leben, das sie führte, und viel Zerbruch, ein Interview, an das ich dabei denken musste, und zwar ein Interview mit Christian Streich, dem Trainer des FC Freiburg. Anlass der Krawalle um das Dortmunder Stadion herum bei dem Spiel gegen RB Leipzig. Und er wurde gefragt: Ist Fußball ein Spiegel der Gesellschaft? Hintergrund waren immer diese Randale. Und Streich sagte: In unserer Gesellschaft geht es immer weiter auseinander und es wird rauer und härter. Es sind sehr schwierige Zeiten, auf die der Seher Johannes schaute, als er seine Offenbarung schrieb. Und es mag sein, dass wir gerade wieder mittendrin sind in diesen turbulenten Zeiten, für die Jesus seine Einladung auf den letzten Seiten Offenbarung und damit der Bibel erneuert. Da sagt Jesus: Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut, das ist die Gemeinde, sagen: Komm. Und wer das hört, der soll auch rufen: Komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Kommen in Bezug auf Lebenserfüllung bedeutet, dass wir das lebendige Wasser herbeirufen dürfen, damit es uns erreicht oder damit wir mit diesem lebendigen Wasser und dadurch eine überlegene Zufriedenheit erfahren. Amen.